Stefanie Schubknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
Heute habe ich Dr. Sebastian Seemann von Viridian zu Gast. Sebastian hat an der Uni Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik studiert und dort auch promoviert. Nach spannenden Stationen bei Airbus und ZF hat er sich 2022 mit seinem Co-Gründer Ivor von Dartel zusammengetan und das Startup Viridian ins Leben gerufen. Die Luftfahrtbranche steht vor großen Herausforderungen, wenn es ums grüne Fliegen geht. Hier kommt Viridian ins Spiel. Ihr Plan ist es, emissionsfreie Flugzeuge zu entwickeln, die klimaneutrales Fliegen möglich machen. Ein spannendes Detail: die Batterien sind in den Flügeln integriert. Ganz schön smart, oder?
Ja, vielen Dank für deine liebe Einleitung, Steffi. Und danke auch für die Gelegenheit, bei euch, bei dir in dem Podcast sprechen zu dürfen und unsere Firma, die Viridian GmbH, vorstellen zu dürfen. Ja, ich glaube, du hast eine super Zusammenfassung geliefert. Wir sind angetreten, um wirklich die Luftfahrt nachhaltiger zu machen. Und wir sind fest davon überzeugt, dass das mit batterieelektrischen Flugzeugen sein wird und dass es auch technisch funktionieren wird und dass es vor allem mit kleinen Flugzeugen losgeht. Und ich will es gar nicht so einfach formulieren, aber ich halte es für ein lösbares Problem. Ich bin Ingenieur, wie du gesagt hast, korrekt. Und es ist eine Aufgabe zu lösen. Die Aufgabe ist lösbar. Die Rahmenbedingungen bei uns sind nicht so schlecht. Generell sind Ivo, du hast ihn erwähnt, und ich davon überzeugt gewesen, schon von Anfang an, dass wir uns im Beginn der dritten Revolution in der Luftfahrt befinden. Und das ist die nachhaltige Revolution der Luftfahrt, nachdem die erste gewesen ist, dass überhaupt erstmal die Mobilität in der Luft möglich geworden ist, technisch. Die zweite gewesen ist, dass wir das Jet-Zeitalter erleben durften, in dem dann auch das Fliegen für jedermann möglich geworden ist. Und jetzt sind wir unserer Meinung nach in der dritten Revolution der Luftfahrt und sind mächtig stolz drauf, da mitzumachen.
Also der Traum vom Fliegen, war das schon immer dein Traum? Also ich meine, du kommst ja aus einem Luftfahrtkonzern, ne? Also hast du von Anfang an gesagt, das ist es sozusagen?
Also ich glaube, ich war schon immer jemand, der Dinge bauen und gestalten wollte. Das auf jeden Fall, schon von früh auf zu sagen, ich wäre schon immer von der elektrischen Luftfahrt überzeugt gewesen, wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel Weitsicht. Ich habe als Kind mal geglaubt, ich könnte ein Playmobil-Flugzeug entwerfen und habe es an Playmobil geschickt und sie wollten es sich haben.
Oh, wie schade.
Von da aus ging der Weg dann einigermaßen stetig zu Technik und zu Luftfahrttechnik und dann auch zu, wie du gesagt hast, zu elektrischen Antrieben. Der Weg war einigermaßen gesetzt. Wenn du meine Kinder fragen würdest, die würden vermutlich schon eher sagen, es war schon immer ihr Traum, elektrische Flugzeuge zu bauen, aber ich glaube, da wüsste ich, woher es kommt. Meine Frau ist ein großer Antrieb für mich, denn ich bin auch Privatpilot und begeisterter Pilot, also ich liebe die Luftfahrt. Und sie challenged mich regelmäßig und sagt, wieso muss das eigentlich mit Kerosin stattfinden? Das müsste doch eigentlich längst elektrisch sein.
Ja, das finde ich ja natürlich gut, wenn man sich auch immer privat gegenseitig ein bisschen pusht. Lass uns mal zu dem kommen, was ihr euch jetzt so vorgenommen habt. Als ich bei euch war, habe ich ja was gepostet dazu, auch auf Instagram. Und dann kam gleich der Erste ums Eck und hat gesagt, elektrisches Fliegen, so ein Käse, das wird nie funktionieren und das wird definitiv eher grüner Wasserstoff oder was auch immer, aber never ever ist das ein sinnvolles Invest und das ist alles Quatsch. Was sagst du denn solchen Leuten, wenn du, das hörst du ja sicher nicht selten, könnte ich mir vorstellen. Was würdest du denn da so antworten auf diese Vorwürfe?
Ja, ich kenne diese Diskussion sehr gut und ich führe sie auch leidenschaftlich gerne. Wir sind glücklicherweise in der Situation, wo wir das Referenzbeispiel ja schon vor der Nase haben. Wir reden über elektrische Flugzeuge, aber was wir tagtäglich um uns herum sehen, sind ja elektrische Fahrzeuge. Und die Diskussion beginnt immer bei der Machbarkeit. Es sei nicht machbar, batterieelektrisch zu fliegen. Und natürlich ist es machbar. Also es ist nicht die Frage, kann man es hinbekommen, dass man mit einer Batterie etwas in die Luft bekommt und durch die Gegend transportiert, weil das sehen wir ja im täglichen Leben ständig. Nicht Personen, aber wir sehen kleine Drohnen, wir sehen Lieferdrohnen, wir sehen die ganzen Senkrechtstarterprojekte um uns herum. Wir sehen die ersten kleinen Flugzeuge, die sogar zugelassen sind, also die Pipistrel Velis, mit der man wirklich Flugstunden machen kann. Dass es geht, ist nicht die Frage. Die Frage ist, ist dahinter ein Business Case? Also kann man damit eine Firma großziehen und damit der Gesellschaft etwas Gutes tun? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Die Diskussion, welcher der geeignete Energieträger ist, ist es jetzt die Batterie, ist es Wasserstoff oder sind es vielleicht synthetische Treibstoffe, ist nochmal eine gesonderte Diskussion und auch da habe ich eine persönliche Meinung dazu. Ich glaube, da gibt's für mehrere Dinge einen Platz. Ich bin übrigens, Spoiler, der Meinung, es gibt für Wasserstoff keinen Platz in der Mobilität, aber das ist meine ganz persönliche technische Überzeugung. Und in dem Zusammenhang denken wir, dass wir bei Viridian genau dasjenige Produkt ins Auge gefasst haben, das nicht nur technisch machbar ist. Du hast auch schon gesagt, die Batterien sitzen bei uns im Flügel. Das hat auch ganz viele Gründe, technische Gründe, aber auch Sicherheitsgründe, aber auch eben Business Case Gründe. Und mit diesem Flugzeug wollen wir Leute transportieren über mehrere hundert Kilometer Entfernung zwischen dezentralen Orten, zwischen kleinen Flugplätzen und wollen damit eine ganz neue Achse der Mobilität den Leuten ermöglichen, die für vor allem für Geschäftsreisen preiskompetitiv ist, also dass man sich leisten kann und das vor allem eine Zeitersparnis trotzdem ermöglicht, weil dass es erschwinglich ist und dass es den Leuten einen Zeitvorteil bietet, sind die Faktoren, die am Ende entscheiden werden, meine ich, über den wirtschaftlichen Erfolg. Und bei der Gelegenheit ist es auch noch nachhaltig, weil es batterieelektrisch ist.
Du hast es schon gesagt, das ist so also für Business Reisen erstmal sozusagen so ein bisschen ein Thema sein. Wie teuer ist denn am Ende nach eurer Planung so ein Flug? Ist es was sich dann wirklich nur die jetzt mal oberen 10.000, die jetzt schon irgendwie im Privatjet fliegen, leisten können? Oder was ist dann da so eure Zielgruppe?
Nein, wenn wir, also du sagst es ganz richtig, wir planen nicht damit, dass das ein Produkt ist, das einen Billigflieger ersetzen soll. Ich bin also Billigflieger im Sinne von Flugzeuge, die Leute an ihren, sagen wir mal, pauschal an ihren Urlaubsort bringen für weniger als 100 Euro zum Beispiel. Das können wir nicht machen, das schaffen wir nicht. Aber was wir ganz klar sagen, ist, wir wollen das ganz normale betriebliche Reisen, also typischen Geschäftsreisen, einer jeden Person, so wie ich geschäftlich reise, wie du geschäftlich reist und jeden Tag am Münchner Hauptbahnhof und anderswo und an den Flughäfen, die Wartehallen voll sind mit Leuten, die geschäftlich reisen, sei es jetzt Ämter, sei es jetzt Firmen, dass die sich ein Ticket leisten können, deren Firmen, deren Arbeitgeber das Ticket leisten können, um sie eben mit dem Flugzeug auf die Reise zu schicken. Und wir denken, dass sich das abspielen wird in der Kategorie erste Klasse Bahnticket, also erste Klasse Flex-Ticket in der Größenordnung 250, 300 Euro One-Way. Und in der Kombination, dass es immer die schnellste Variante sein wird, von dezentralen Orten zu reisen und Leute am gleichen Arbeitstag wieder zu Hause sein können und abends wieder mit ihren Familien Abendessen, können wir uns sehr, sehr gut vorstellen, dass das für Firmen und für Airlines attraktiv ist.
Du hast es jetzt schon gesagt, dass es geht eher um dezentrale Abflugorte, weil es gibt ja, sage ich mal, so Schnellverbindungen schon, ich sage jetzt mal München, Berlin, wo man, also natürlich, gerade momentan ist die Infrastruktur bei der Bahn wirklich auf dem letzten Zahnrad, sage ich mal, aber grundsätzlich könnte man von A nach B relativ gut kommen. Es gibt eben so Achsen, die gut erschlossen sind, auch jetzt schon. Das wäre also nicht euer Gedanke, das zu ersetzen, sondern da, wo schon was die Bahn sehr viele Menschen auf einmal fahren kann, das ist immer noch attraktiver, aber sozusagen so, ich denke jetzt mal an, keine Ahnung, Hof bis Freiburg oder sowas, ich keine Ahnung, so die, wo man wirklich, wenn man da mal mit dem Zug hingeguckt ist nach Freiburg, sich denkt, du meine Güte, komme ich irgendwann mal auch an, sozusagen. Genau, also ist das sozusagen der Gedanke dahinter?
Das ist genau der Gedanke. Wir wollen die Bahn, also die Bahn als eigentlich dasjenige Verkehrsmittel auf dem Boden, das eindeutig als nachhaltig gilt. Die wollen wir nicht ersetzen oder wir wollen ja auch keine Konkurrenz machen. Ich bin selber leidenschaftlicher Bahnfahrer, fahre jede Woche mehrmals Langstrecke und jeder Zug, der fahren kann, soll bitte fahren. Und ich meine, du hast es selber angesprochen, ich möchte gar nicht auf die Probleme der Bahn hinaus, denn die sind für uns relativ unwichtig. Also wir möchten, dass es zusammen funktioniert. Und die Strategie der Bahn ist ja eine, die sehr stark auf Zentralisierung und auf Schnellstrecken setzt, während dezentrale Strecken systematisch und über längeren Zeitraum auch abgebaut worden sind. Und selbst wenn die bestehen würden, dann ist die Infrastruktur, die heute besteht, für an kleinen Flugplätzen, die überall sind, der Bahn sogar zahlenmäßig überlegen. Wir haben in etwa 180 ICE-Bahnhöfe in Deutschland. Und wir haben über 300 Flugplätze, von denen die Mehrzahl wirklich für das, was wir da vorhaben, von ihrer Landebahnlänge, von ihrer Infrastruktur entweder schon ausgebaut ist oder leicht ausgebaut werden kann.
Jetzt kommen wir mal dazu, wer sind denn die Kunden? Also ihr wollt wahrscheinlich, also so habe ich es verstanden, als ich bei euch war, ihr verkauft den Flieger an eine Airline oder vielleicht übernimmt auch der ADAC sozusagen mal welche, die dann entsprechend für Rettungseinsätze ausgestattet sind und so. Und ihr seid aber nicht selber Betreiber, sondern ihr seid Produzenten und verkauft sozusagen an die betreiben dann, oder?
Genau, ja. Also Wir würden uns sehr wünschen, dass beispielsweise der ADAC auch ein paar Flieger von uns kauft, denn mit deren Tochterfirma, das haben wir auch bekannt gegeben, Aerodienst sind wir in der Kooperation und arbeiten mit ihnen zusammen. Wirklich, wie kann denn sowas aussehen für bestimmte Einsätze? In ähnlichen Konstellationen arbeiten wir mit mehreren anderen Firmen zusammen und suchen einfach Anforderungen, also wollen hören, was brauchen diese Firmen denn? Das tun wir auch. Und wir sehen uns selber dann nicht als der Betreiber des Flugzeugs, sondern wir glauben, das ist ein Mix aus Betreibern, die wir heute schon kennen und vielleicht auch neuartigen Betreibern in der Luftfahrt. Was es heute schon gibt, sind Airlines, die klassischen Lufthansas oder andere dieser Welt, große und kleine. Und was dazu kommt, sind Firmen beispielsweise. Firmen haben heute auch schon Flugzeugflotten, über die sie nicht so gerne reden wollen. Es gibt, denke ich, gute Gründe, da heutzutage nicht drüber zu reden, denn es gibt ja eine Konnotation. Die Meinung im Moment ist ja nicht pro Luftfahrt, die ist ja eindeutig gegen Luftfahrt, was ein bisschen paradox ist, denn jeder nutzt es, jeder, der kann, nutzt es auch. Aber sobald die Flugzeuge kleiner werden, ist immer sofort der Verdacht dabei, es ist irgendwie anstößig und
hat halt so ein bisschen einen elitären
Beigeschmack. Touch, ja, genau. Und das ist auf jeden Fall was wir gedenken zu ändern. Denn wir glauben, dass es ein ganz normales Verkehrsmittel sein kann und wird. Und zu den Betreibern, die ich jetzt gerade schon aufgezählt habe, kommen vielleicht noch ganz neue Betreiber dazu, also Mobilitätsdienste buchstäblich, die die ganze Reise von A bis Z zu Ende denken. Denn die meisten Leute wohnen nicht direkt an einem Flugplatz, so wie niemand direkt an einem Flughafen wohnt, sondern es gibt ein erstes Leg, es gibt den Flug, es gibt das letzte Leg und das Ganze, warum nicht das Ganze dem Reisenden als Paket anzubieten, damit er sich um nichts Sorgen machen muss, aber bitteschön nachhaltig.
Okay. Und zumal zur Zeitschiene, ist das sozusagen Zukunftsmusik? Wir sehen das in 15 Jahren oder wann wollt ihr denn mit euren Fliegern in der Luft sein?
Also wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt. Wir wollen mit dem ersten Flieger schon deutlich vor 2030 in der Luft sein. Und du hast es vorhin auch erwähnt, die Ziele, die wir uns auch zum Ziel gesetzt haben, sind natürlich auch die übergeordneten Klimaziele, EU Green Deal, wo wir wissen, dass wir bis 2030 einfach was liefern müssen, damit auch die Firmen was haben, mit dem sie auch liefern können. Und das ist ein ambitioniertes Ziel, aber das ist genau unsere Vision, die uns antreibt, dass wir denken, es ist technisch realisierbar. Wir versprechen gleichzeitig nicht, dass wir nächstes Jahr schon fliegen oder übernächstes Jahr schon fliegen. Dafür kenne ich die Luftfahrt so gut und meine Kollegen auch die Luftfahrt so gut, als dass wir solche Versprechungen machen wollten. Aber was wir schon denken, ist, wir können ein zertifiziertes Produkt vor 2030 haben. Und Zertifizierung ist ja nochmal ein Thema für sich. Weiß nicht, ob du dazu eine Frage hast, aber.
Ja, es steht hier die Zertifizierung, Fragezeichen,
okay,
kommt das nicht.
Okay.
Aber gut, und, kannst auch gern gleich was dazu sagen.
Genau. Ja, ich versuche die Frage noch fertig zu beantworten. Wir wollen ein zertifiziertes Produkt vor 2030 haben und wir wollen auch in die Serienproduktion gehen. Und das ist ja das Entscheidende, dass dieses Flugzeug, von dem wir da sprechen, vor allem, das funktioniert ja nur in der großen Menge. Also wenn wir 10 Flugzeuge über Deutschland verteilt hätten oder über Europa, dann können wir diese Art zu reisen niemandem anbieten. Dann hat es niemand auf dem Schirm und es ist einfach zu versprenkelt, sondern es funktioniert nur in der großen Menge. Und das ist tatsächlich was Neues in der kleinen Luftfahrt, dass man darüber nachdenkt, so große Zahlen Flugzeuge herzustellen. Und genau das wollen wir tun. Wir sind zu diesem Ziel, sagen wir mal, zweigleisig aufgestellt. Wir entwickeln sowohl das Gesamtflugzeug selber, also wir sind der Flugzeugentwickler. Und ich denke, wir haben auch gute Leute, sehr gute Leute im Team, die genau das können. Und gleichzeitig entwickeln wir die Batterie selbst, weil wir wissen, dass es genau daran hängt. Also es hängt an der Realisierung einer sehr leichten oder möglichst leichten, hochintegrierten Batterie, die im Flügel sitzt, wie du gesagt hast. Und das ist das schwierigste technologische Stück zu lösen. Und dann denken wir, können wir das Gesamtflugzeug auch entwickeln und bauen.
Bei dem Batteriethema, da hat man ja auch sehr schnell dann immer Rohstoffthemen, Ressourcen, Themen, Kreislaufwirtschaft. Wie denkt ihr denn da sozusagen diese Themen mit, weil natürlich, wir sehen es ja bei der E-Mobilität auch auf der Straße, da ist natürlich die Kritik daran, dass man da wieder andere Umweltsünden mitverursacht durch die Batterietechnik, einfach auch sehr oft ins Feld geführt wird, warum das eigentlich gar keine gute Lösung ist. Ja,
ja, ich glaube, das Argument ist natürlich korrekt, dass wir für Batterien Ressourcen verbrauchen. Und dass die ganze Kette der Lieferkette, der Produktionskette, dass wir die auch auf dem Schirm haben müssen. Die Annahme darf natürlich nicht sein, dass andere Energieträger keine Ressourcen verbrauchen oder irgendwie grüner werden, sondern wir suchen ja nach der besten Lösung, die am besten verträglich ist für uns als Planet und als Gesellschaft. Und wenn ich das vergleiche mit Kerosin, und da muss ich so ähnlich argumentieren wie bei der Bahn, ehrlicherweise, Steffi. Kerosin ist was, gegen das würde ich gar nie argumentieren, weil es ist der beste Energieträger für die Mobilität, den wir uns vorstellen können. Also es sind flüssige Kohlenwasserstoffe, die kriegen wir von der Erde geschenkt im Moment noch. Und sie sind chemisch perfekt für das, was wir vorhaben, weil sie sind hochenergiedicht, sie sind stabil, sie brennen oder explodieren nicht so unkontrolliert. Also sie sind quasi zu allen Temperaturen gleichermaßen nutzbar. Das ist perfekt für uns, aber wir können sie halt nicht für alles, wir sollten sie nicht für alles endlos verbrauchen, weil es ist de facto flüssiges Gold für uns. Aber der Nachteil ist, wenn man sie einmal benutzt hat, sind sie weg. Und Batterien eben nicht. Also Batterien sind noch da. Wir können sie bis zu viele hundert Male oder tausende Male wieder aufladen. Da sprechen wir dann von Vollzyklen. Und das ist dann was die Bilanz für die Batterie eindeutig wieder verbessert. Und dann ist das die Geschichte ja noch nicht zu Ende erzählt, sondern auch jede Batterie hat ja noch die Chance, wenn sie aus unserem Flugzeug ausgebaut wird, dass sie noch in ein zweites Leben einsteigt. Also das berühmte Second Life. Und das Second Life ist für derartig hochwertige Batterien wie Luftfahrtbatterien beispielsweise ein stationärer Energiespeicher. Und da gibt's noch eine ganz eigene Thematik dazu, warum stationäre Batteriespeicher unserer Meinung nach immer wichtiger werden, weil da, wo elektrische Mobilität ist, sind auch stationäre Energiespeicher. Und selbst wenn die erledigt sind und diese Batterie dann auch wieder ihr Leben hinter sich hat, dann kommt das Thema Recycling ins Spiel. Und da gibt's auch in Deutschland Firmen, die sind da ambitioniert unterwegs und feiern auch große Erfolge. Die Firma Silib beispielsweise in Aachen, kann ich da nennen, die ganz tolle Arbeit machen, die wir auch gut kennen. Und da lässt sich ein Großteil der Ressourcen, also bis zu 90%, wieder rekuperieren und dann eben wiederverwenden.
Wenn ich mir jetzt so überlege, du hast dann den Mikroliner an einem Flughafen stehen, der muss ja dann im Zweifel aufgeladen werden, weil er gerade von irgendwo kommt. Siehst du da uns gut genug aufgestellt, dass wir mit einem vernünftigen Ladezeit irgendwie an den Flughäfen und diese Flieger auch wieder voll bekommen, damit sie wieder weiterkommen? Oder was muss da noch getan werden an Netzinfrastruktur, an Ladeinfrastruktur? Weil das ja, sag ich mal, auch in dem Mobilitätsbereich auf der Straße lange so ein Hemmnis war, dass man vielleicht die Autos, die hat man herbekommen, aber es gab dann gar nicht die Ladepunkte, die man gebraucht hätte. Und so stelle ich es mir ein bisschen beim Fliegen auch vor.
So stelle ich es mir auch vor. Ich glaube, die Automobilerfahrungen sind tatsächlich wieder eine gute Referenz. Was mich positiv stimmt, sehr positiv sogar, ist, die Grundinfrastruktur ist da. Und die Grundinfrastruktur sind alle Flugplätze. Und das sind wirklich die Gelände, die Landebahnen, die Vorfelder, die Terminals. Alle diese Infrastruktur ist zu Hunderten in Deutschland verfügbar. Und ist auch einer der Gründe, warum ich mich stark dafür einsetze, dass man sie nicht leichtfertig irgendwie aufgibt und sagt, Flugplätze sind grundsätzlich was Schlechtes oder wir opfern sie jetzt für neue Bahnprojekte oder diese Dinge, weil ich glaube, dafür sind sie auch wieder viel zu wertvoll. Und sie sind wirklich ein Teil der Lösung. Sie sind ein Teil der nachhaltigen Fliegerei, wenn wir genau das aufbauen, was du sagst. Es braucht Ladeinfrastruktur, also es braucht eigentlich so ähnliche Ladetechnik, wie wir sie auch für Autos brauchen, wenngleich der Teufel im Detail steckt und im Moment auch wirklich in der Luftfahrt die Diskussion noch anhält, benutzt man genau das Gleiche oder benutzt man aus technischen Gründen ganz spezielle Komponenten, ganz spezielle Systeme, die nur für die Luftfahrt gemacht sind. Das hat auch sehr stark kommerzielle Gründe, weil Flughäfen sich viel, viel leichter tun würden damit, dass man genau das Gleiche, was man auf der Landseite einbaut, auch auf der Luftseite einbaut. Und das sind auch Dinge, die uns beschäftigen, natürlich. Aber insbesondere, was mich wirklich absolut überzeugt, ist, es gibt eine ganze Reihe von Flugplätzen, die jetzt schon in den Startlöchern stehen oder schon begonnen haben, sich selbst zu transformieren. Viele Flughäfen, ich kenne auch dein Beispiel, sind ja defizitär, sind kämpfen. Und das ist, sind ja öffentliche Informationen und das ist nicht weiter ein Geheimnis. Und man denkt dann deswegen darüber nach, sie loszuwerden. Und aus diesen Gründen versuchen viele Flugplätze, sich neu aufzustellen. Und jetzt gerade in dem Zuge der Mobilität, also der elektrischen Mobilität, gibt es das Thema Photovoltaik oder andere Energieerzeugung, beispielsweise Windräder in näherer Umgebung. Und damit wird dann Energie erzeugt. Und die Energie wird nicht etwa zurückgespeist ins Netz, weil daraus würde eben noch kein gutes Geschäft werden, sondern die Energie wird benutzt, um sie aufzuwerten. Und aufwerten kann man sie, indem man sie entweder in elektrische Flugzeuge hineintankt oder indem man beispielsweise Wasserstoff herstellt vor Ort, also über Elektrolyseure. Und das sind Projekte, die wirklich in der Planung sind und die ersten Flugplätze sie auch umsetzen. Also wir kennen Flugplätze, einen in Deutschland, auch einen in den Niederlanden. Da kann man das schon ziemlich eindrucksvoll, da kann man sich das anschauen. Aber die gesamte Community möchte sich dahin entwickeln. Also es ist alles vielleicht auf der breiten gesellschaftlichen Ebene noch nicht so angekommen, aber es wuselt. Alle unterhalten sich da miteinander und schauen, wer macht den ersten Schritt und wollen mitmachen.
Mhm. Ja, das, also schon gesagt, das Thema defizitäre Flughäfen ich sage jetzt mal, wir in Augsburg haben eben auch einen, wo ja schon lange nicht mehr Linie geflogen wird, aber wo natürlich trotzdem noch Flugbewegungen stattfinden. Und wo man eben genauer sich immer wieder die Frage stellt, ist das denn noch ein Zukunftsmodell? Was kann man denn da machen? Wir haben jetzt dort vor allem luftfahrtaffine Industrie angesiedelt. Das ist sozusagen so ein bisschen der Gedanke, also und viele Hubschrauber-Testflüge finden dort statt, was natürlich für die Anwohner jetzt auch wieder eher störend oft ist, weil man dann natürlich oft Startlandungen die ganze Zeit hat und so weiter. Also es ist auch nicht ganz konfliktfrei, sage ich mal. Aber genau, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, finde ich, dass vielleicht von außen betrachtet sich gar nicht so viel tut, aber wenn man dann mal so ein bisschen tiefer reinschaut, ist tatsächlich da schon auch der Bewusstsein für den Transformationsdruck, nenne ich es jetzt einfach mal, da ist. Ja, also das und Thema Windkraft und Flughäfen, das ist nochmal ein Riesending, weil wir da ständig um diese Flughöhen und die Flugverbotszonen und Radarflughöhen im militärischen Bereich, es ist echt ein schwieriges Thema, weil wir da einfach uns auch ein bisschen gegenseitig im Weg stehen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Deswegen ist PV, glaube ich, tatsächlich das, was leichter umzusetzen ist an der Stelle, als sozusagen die Windkraft. Leider, also ich würde mir natürlich viel mehr Windkraft wünschen, aber gerade im Kontext Flugbewegungen ist es echt eine komplizierte Sache.
Ja, weil du es gerade gesagt hast, also ich bin auch der Meinung, dass also Windräder gehören nicht direkt neben den Flugplatz. Ich kenne das Thema auch aus leidvoller eigener Erfahrung an dem Flugplatz, wo ich selber Sportpilot bin. Das ist auch was, das fühlt sich auch nicht gut an. Also es fühlt sich auch wirklich nicht so gut an, da so nah dran vorbeifliegen zu sollen. Und sie müssten auch gar nicht so nah da stehen, um technisch integriert zu sein, also um den Strom zu liefern. Ich denke, dass die große Chance für die Bevölkerung, die normalerweise gerade mit den kleinen Flugplätzen gar nicht so viel zu tun hat, ist, dass sie ihnen eine neue Tür zu einem schnelleren Reisen aufmacht, dass am Ende für im Alltag für alle, die außen rum sind, auch noch leiser ist, also leichter erträglich ist. Denn elektrische Flugzeuge und insbesondere ganz normale Flugzeuge, also die starten und landen mit großen Flügeln, wie unser Flugzeug sie hat, die sind sehr leise. Also es gibt die ersten Beispiele. Wir haben selber noch keine Messungen machen können, weil wir noch keinen Prototypen fliegen. Wir kennen es von der Pipistrel Velis und von anderen Prototypen. Wenn die mal in der Luft sind, hört man die fast gar nicht mehr. Dann sind die sofort weg. Und ich kann eine Anekdote erzählen. Da war ich selber bei der beeindruckendsten Airshow, die ich jemals gesehen habe. Das ist in Oshkosh in den USA. Und da werden also wirklich Fighter Jets die ganze Zeit hin und her geschickt, die sich gegenseitig jagen und es dröhnt und donnert und die Leute halten sich die Ohren zu. Und auch die haben diese elektrische innovative Luftfahrt bei sich jetzt, die integrieren die halt mit bei sich mit. Die sind begeistert trotzdem davon. Und da flog dann auch eine Pipistrel Velis vorbei. Nicht nur war die öde langsam, als sie vorbeigeflogen ist, sondern man hat sie auch nicht gehört. Also sie war nicht zu hören, aber der Kommentator hat sich trotzdem mit Begeisterung überschlagen.
Und er ist so, wow, und jetzt hören wir mal nichts.
Genau.
Genau, das Gegenteil. Ja, wenn du jetzt sozusagen auch so euer Umfeld anschaust, du hast jetzt schon ein paar genannt, wie unterscheidet ihr euch vielleicht mit euren Ansätzen im Bereich elektrische Luftfahrt? Und ein Thema, das natürlich sehr heiß diskutiert worden ist, als wir geredet haben, war es sozusagen auch noch nicht durch, ist das Thema Lilium und sollte der Staat sozusagen da in großem Stil nochmal Bürgschaften geben. Du musst jetzt nicht sozusagen konkret zu der Firma was sagen, aber was ist denn eure Erwartungshaltung? Was erwartet ihr euch von Deutschland, vom Freistaat? Was ist die Aufgabe von Politik auch? Also natürlich immer Rahmenbedingungen, aber was heißt es jetzt im Bereich Luft- und Raumfahrt konkret, was wir tun sollten?
Mhm. Genau. Ja, das ist tatsächlich ein ganzer Themenblock. Also ich versuche mal im Kopf so auseinander zu klamüsern. Was unterscheidet uns von den anderen Startups? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe größten Respekt vor allen Firmen und Gründern und Mitarbeitern, die da was versuchen in der nachhaltigen Luftfahrt, weil es ist einfach unendlich mühsam. Woran liegt es? Es liegt daran, dass die Luftfahrt einfach ein extrem stark reguliertes Segment ist. Also die Sicherheit zählt über alles. Und dieses Gesetz gilt immer. Und das geht damit einher, dass man immer dieses Flugzeug über einen sehr langwierigen Prozess zulassen muss. Und es kann auch darin münden, dass es nicht zugelassen wird. Mhm. Und das ist der ganz normale Lauf der Dinge, der, glaube ich, sehr anders ist als bei Autos, wo insbesondere die großen Autohersteller, die haben, das ist alles eingespurt. Da wird eine neue Modellreihe gelauncht und das passiert dann schon. Das kommt schon auf die Straße. Wir werden vielleicht dann, wenn man das erste Mal in der Werkstatt ist, nochmal die Steuergeräte neu geflasht, aber da kriegt der Kunde nichts davon mit. Aber das läuft alles. In der Luftfahrt ist das völlig anders. Also wenn da nicht dann alles passt, dann gibt's auch keinen Zettel. Dann ist es einfach nicht zugelassen und damit kann ein Projekt immer noch scheitern. Das wissen wir ganz genau. Und wir sind dafür, denke ich, sehr gut gerüstet, weil wir einfach in der Firma Viridian schon eine andere Ausgangsposition haben, als es andere Firmen um uns herum hatten, die ich genauso bewundere übrigens. Mhm. Und zwar, dass wir diese Branche schon seit vielen Jahren gesehen haben, von innen heraus. Also mein Co-Founder, der echte Gründer ist übrigens, Ivor, der hat die Firma wirklich ins Leben gerufen und die ganze Idee schon lange verfolgt. Und wir waren 10 Jahre lang bei Airbus und haben die elektrische Antriebstechnik und die Prototypen und auch deren Möglichkeiten und Grenzen auch in Hardware gesehen. Mhm. Und starten deswegen nicht nur wir, sondern auch unser wirklich brillantes Team schon von einem ganz anderen Punkt. Wir sind deswegen auch keine Ausgründung aus einer Firma, aus einer Universität, sondern du kennst mich, ich war Ende 30, als wir angefangen haben, Ivo ist 2 Jahre jünger. Und dann kommt dazu, dass das Flugzeug, das wir entwerfen, ist ein von Grund auf anderes Flugzeug als viele andere. Also wir sagen, es muss einfach aus der begrenzten Energiedichte das Beste rausgeholt werden. Wir können uns nicht leisten, für den Passagiertransport was zu bauen, was erstmal senkrecht abheben soll und dann wieder senkrecht landen soll, weil wir eben wissen, da bleibt nicht viel Reichweite übrig. Mhm. Und die Reichweite ist ist am Ende das Ergebnis von purer Physik. Und man könnte es aufteilen in 3 Kategorien, die sie ermöglichen. Und die erste Kategorie ist natürlich Aerodynamik, also Flügel helfen. Mhm. Unser Flugzeug hat große Flügel. Ich habe extra hier das Flugzeug mal als kleines Modell mitgebracht und du siehst, wie groß diese Flügel sind. Mhm. Verglichen mit dem Rest vom Flugzeug. Also es ist wirklich untypisch. Es sieht aus wie ein Segelflugzeug und es ist de facto ein Motorsegler für Passagiere. Also Aerodynamik. Und das zweite ist der Leichtbau. Also das Flugzeug so leicht zu bauen, wie es nur irgendwie geht. Und das dritte ist der Antriebsstrang, also die Effizienz, sagt man, der Wirkungsgrad des Antriebsstrangs, und da gehört nicht nur der Propeller und der Motor dazu, da gehört vor allem die Batterie dazu. Und unsere Berechnungen zeigen, die Batterie ist der größte Einflussfaktor. Wenn man die Batterie verbessert, dann kriegt man auch signifikant mehr Reichweite. Und da schließt sich der Kreis. Das ist für uns der Grund immer gewesen, zu sagen, natürlich, sie muss sicher sein und Batterien müssen sicher ausgelegt werden. Sie haben das Potenzial zu brennen. Aber da ist auch am meisten rauszuholen. Und wenn man es gut macht, sind wirklich mehrere 100 Kilometer Reichweite für mit unserem jetzigen Flugzeug 9 Passagiere zu machen.
Okay. Wie viel ist denn, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr startet natürlich, Start und Landung braucht viel Energie, sage ich jetzt mal. Wie viel ist denn noch übrig vom Ladestand, wenn ihr gestartet seid und dann in den Segelflug sozusagen übergeht, so grob.
Also nach dem Steigflug und wenn wir dann in den Reiseflug
übergehen. Genau.
Da sind wir noch deutlich über 90%. Okay. Das Spannende ist, wir fliegen unsere 400 Kilometer Flug. Also wir können heute davon ausgehen, dass wir Flugplätze miteinander verbinden können, die 400 Kilometer voneinander entfernt liegen und haben dann immer noch Reserven im Tank. Und die Reserven sind welche, die wir uns gar nicht ausgesucht haben, sondern die Luftfahrt sogar vorschreibt. Dass wir nämlich dann mit dem, was noch im Tank ist, also in der Batterie ist, noch bis zu einem Ausweichflug Platz oder Flughafen fliegen könnten, weil man immer davon ausgehen muss, dass dort, wo wir gerade landen wollen, wir gerade nicht landen können, weil eine Kuh auf der Landebahn steht oder das Wetter zu schlecht ist. Und dann dort sogar noch in der Luft warten können muss. Also diese Dinge sind da alle noch bei uns in der Batterie dann an Reserven enthalten. Und das führt dann wieder zu einem sehr technischen Thema. Das ist natürlich gut für die Batterie. Alles, was man aus der Batterie nicht permanent rausholt, was man nicht permanent entlädt, hilft dann erstens dem schnelleren Laden und dem Altern, also dem weniger Altern der Batterie, was dann als Nebeneffekt wieder diese ganze Kostenseite verbessert. Und aber ich habe mich nicht drücken wollen um die beiden anderen Fragen, die du
gestellt hast. Nein, ich habe nur, es ist sozusagen nur ganz kurz, also sprich wie beim Handy, wo man eigentlich sagt, man sollte es nicht leerer werden lassen als 20% und nicht voller laden als 80, damit man maximal die Batterie ausreizt, sozusagen jetzt mal. Auch wenn es mir nie gelingt, leider, aber
so. Ja, der Handyhersteller möchte auch gar nicht unbedingt, dass uns das gelingt. Aber es sind auf jeden Fall sehr unterschiedliche Batterien, die da überall im Feld sind. Die sind für ganz unterschiedliche Leben ausgelegt. Und die Handybatterien sind auf jeden Fall dafür ausgelegt, dass sie ständig geladen und entladen werden und dass sie auch bis an die Grenzen geladen werden. Und also es sind High-Performance-Batterien. Die technischen Faktoren, die für Batterieladen, Entladen, also fürs Altern eine Rolle spielen, sind, so wie du sagst, einmal, wie hoch lade ich eigentlich auf und wie tief entlade ich, wie oft entlade ich und wie schnell, also mit welcher Leistung, mit welcher C-Rate will ich aufladen und dann ganz, ganz wichtig auch, bei welchen Temperaturen. Also wenn ich mein Handy draußen im Winter auf der Terrasse aufladen, dann ist es definitiv schlecht. Und dass diese Dinge berücksichtigen wir auch. Die sind bei uns auch ganz wichtig in der Auslegung.
Aha. Okay. Jetzt hatten wir noch die anderen zwei Fragen offen.
Ja, ich hab sie nicht vergessen. Ja. Die Frage war der Lilienfall. Also ich bin am Ende ist meine Antwort: Ich bin dafür, dass eine Firma wie Lilium unterstützt wird. Und zwar ist für mich die Frage sogar differenzierter zu betrachten. Die Frage ist, glaube ich eher, muss konkret diese Firma in konkret zu diesem Zeitpunkt mit konkret dieser Summe unterstützt werden? Und die möchte ich gar nicht beantworten.
Das ist auch nicht deine Zuständigkeit. Es ging mir eher so grundsätzlich darum, die Diskussion, wenn man nicht unterstützt, wandern dann die Innovationen ins Ausland und was ist sozusagen eine gute Herangehensweise zu fördern an der Stelle?
Und die Frage ist genau die ich mit Ja beantworten würde. Und da ist Lilium ja nicht die einzige Firma in Deutschland, also jetzt in der grünen Luftfahrt, und ich kann jetzt nur für die grüne Luftfahrt sprechen. Ich denke, wir sind in Deutschland viel zu zaghaft damit, dann auch zu sagen, wir unterstützen Firmen oder unterstützen Segmente, weil wir sie strategisch aufbauen wollen. Und deswegen wäre meine Antwort auf diese konkrete Frage auch: Wir sind viel zu spät dran. Die Firmen brauchen Unterstützung dann, wenn sie am Anfang stehen und aber schon mit extrem hohen Risiken und extrem hohen Kosten ausgesetzt sind. Und das ist in der Luftfahrt noch mal krasser, als es in anderen Industriesegmenten ist, weil es erstens um Hardware geht. Wir haben ja ganz viel Startup-Entwicklungen, die Software machen, die Apps machen, die natürlich auch toll sind. Bloß damit kann ich keine Passagiere befördern. Wenn ich sage, ich möchte ein Flugzeug machen, dann muss es existieren als Hardware zum Reinsitzen. Und Hardware ist auch in dem ganzen Startup-Feld ein schwierigerer Fall als Software. Und dann kommt dazu, Luftfahrt ist nochmal das Schlimmste, was man sich aussuchen kann, weil das hat so einen langen Entwicklungszeitraum mit so hohen Risiken. Ich will nicht gegen unsere eigene Firma argumentieren, im Gegenteil. Und das muss früh unterstützt werden. Da muss man, bin ich der Meinung, als Gesellschaft sagen, wenn wir das wollen bei uns, dann ist das was, wo wir die Startups von Anfang an der Hand nehmen müssen, und dann sind im besten Fall auch keine so hohen Summen notwendig, weil dann stehen sie irgendwann auf eigenen Beinen und können sich ihr Geld selbst verdienen. Und das ist ja letztendlich das, was jede Firma will. Niemand möchte ja auf eine Bürgschaft oder ein Darlehen vom Staat angewiesen sein, sondern seinen eigenen Umsatz machen. Und da bin ich der Meinung, sind wir nicht nur zu zaghaft, sondern da erlaube mir zu sagen, ich glaube, wir gehen sogar in die falsche Richtung, wenn wir solche Dinge tun wie wir versprechen Förderung, die wir dann wieder kassieren müssen. Ganz konkreter Fall, wir kennen ja den KTF, der ist natürlich gestrichen worden, der war für viele eine Planungsgrundlage. Und ganz konkret, zuletzt aus dem Bereich der Batterie, ist schon die Batterieförderung ab Anfang nächsten Jahres abgekündigt worden in Deutschland vom BMBF. Und das halte ich für eine Vollkatastrophe. Also das ist was, das macht vielen Leuten in unserem Ökosystem große Sorgen und ist meiner Meinung nach dann eben genau nicht das, was Firmen hilft, sondern früher, gezielter, aber auch mutiger fördern und das dann auch den Leuten erklären, der Gesellschaft erklären und sagen, das ist gut für uns, das hilft uns mehr, hoffentlich, als beispielsweise 10 Milliarden in die Hand zu nehmen für eine Chipfabrik oder in den Flughafen 5 Milliarden mehr reinzustecken oder in den Bahnhof.
Ja, tatsächlich ist ja gerade dieses Thema KTF und wären da vielleicht, also Begehrlichkeiten jetzt auch nochmal, weil ja jetzt sich der Bau dieser Fabrik auch verzögert, ja, ist ja jetzt relativ aktuell, ich glaube gestern oder so war es jetzt auch öffentlich und wenn diese Debatte darum, wie schaffen wir es denn, die Zukunftsaufgaben zu finanzieren und gleichzeitig haben wir aber eine große Debatte darüber, wir dürfen aber keine Schulden machen. Und aber Steuererhöhungen gibt es natürlich auch nicht. Und also das ist so ein bisschen irgendwie die Quadratur des Kreises. Wie kriegt man das denn hin? Unter diesen Voraussetzungen Planungssicherheit zu gewährleisten. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich bin selber natürlich unzufrieden, so wie es läuft. Ich glaube, keiner kann da zufrieden sein, wie die Debatte auch rund um den KTF und um das Thema Infrastrukturförderung. Ja, Schuldenbremse, jetzt sage ich das Wort auch mal. Ja, also ich fände es sehr, sehr sinnvoll, wenn wir Planungssicherheit, aber auch Investitionen in die Zukunft irgendwie ermöglichen würden weiterhin. Aber ich glaube, das ist auch eine gesellschaftliche Debatte, die wir insgesamt führen müssen, auch ehrlich führen müssen. Also das Thema ist, alles geht nicht, genau. Und am Ende ist es dann eine Priorisierungsfrage wieder, ne? Und genau, und dann glaube ich eben tatsächlich, dass es eben, wenn, dann sollte es in Green Tech und die Technologien gehen, die uns nach vorne bringen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen jetzt nochmal kurz, wir haben jetzt schon, sind schon, glaube ich, gut 40 Minuten dabei, deswegen versuche ich jetzt gerade so ein bisschen die Kurve zu kriegen. Ihr habt ja auch Anschubförderung bekommen als Team und vielleicht magst du ja nochmal kurz erzählen, was du sozusagen aus dieser Anfangsphase mitgenommen hast, welche Förderprogramme ihr nutzen konntet und wenn du jetzt einen Tipp hättest für junge Leute, die auch sich überlegen, sie wollen gerne gründen, was wäre sozusagen deine drei Punkte, die du denen gerne mitgeben würdest für alle, die da Interesse dran haben?
Okay, eine Challenge.
Ja.
Ich, du hast absolut recht. Ich möchte die Brücke auf jeden Fall wieder zurückschlagen und sagen, die Geschichte ist eine positive Geschichte. Wir sind in einem Land, wo wir wirklich super viele Dinge realisieren können und es macht auch einfach riesig Bock, das zu tun. Also ich habe einen riesen Spaß dabei und wir erhalten extrem viel Unterstützung. Und die Unterstützung ist zum Teil finanzielle Unterstützung. Wir sind natürlich extrem dankbar, dass wir Investoren gefunden haben, also von der Venture Capital Seite, die an uns glauben, schon seit Anbeginn und die wirklich auch das Rückgrat unserer Firma sind. Wir haben aber auch öffentliche Förderung erhalten über das HAMI-Projekt, also über bayerisches Forschungsgeld. Es gibt die Forschungszulage auf Bundesebene. Also es gibt schon Hilfestellungen, die sind nicht genug, um einen durch das buchstäbliche Tal des Todes zu tragen. Das vor dem Startups stehen. Aber aber die Unterstützung ist groß und sie ist auch nicht nur finanziell. Also wir haben ein unglaublich gutes Ökosystem in Bayern und speziell auch hier in München mit der TU München. Wir haben volle Inkubatoren. Wir waren im Sustainable Aero Lab und haben da viel profitiert und sind jetzt im TUM Venture Labs immer noch als Startup und die glauben an uns und vor allem auch über eine Phase weiter als nur die erste Ausgründung. Und das ist wunderbar. Wir haben ein tolles Ökosystem, also aus Industrie, aus Wissenschaft bei uns rum und sind dann auch über die verschiedenen Verbände, haben wir auch offene Ohren, also über den BDLI, über die Bavaria etc. Das heißt, das sind auf jeden Fall, ist eine tolle Geschichte und ohne die wäre es auch nicht möglich, abgesehen davon, dass in München wir noch nie das Problem hatten, dass ein Bewerber gesagt hat, ich will nicht nach München. Und jetzt, um es abzuschließen, weil du gesagt hast, was sind die drei Dinge, die in dem Zusammenhang ich anderen Gründern empfehlen würde oder mitgeben würde, ist, also mein erster Punkt ist immer, geht auf jeden Fall ins Risiko. Also ihr braucht eine gute Idee und ihr braucht eine gute Geschichte, aber geht rein, weil was soll schon passieren? Also mehr als schief gehen kann es nicht. Und ich sage das als Familienpapa. Und der zweite Punkt, den ich sehen würde, ist, professionalisiert euch so schnell, wie es geht als Firma. Also wirklich, wir haben eine GmbH gegründet und wir haben dann gesagt, wir kümmern uns um die Sachen wie, also unternehmerische Verantwortung sofort, weil das wenn es einen einmal einholt, später am besten noch, am schlechtesten noch mit irgendeinem Unfall oder irgendeinem Fehltritt, wo man dann, das darf nicht passieren. Und der dritte wäre, glaube ich, einfach so schnell wie möglich offzuloaden. Also offloaden, Denglisch, und sagen, holt euch die wichtigsten Positionen, zum Beispiel jemand, der euch beim Hiring hilft, HR und IT extern oder eine Kanzlei und ein Steuerbar und eine Buchhaltung, weil das hält den Rücken frei. Also das ist nichts, was die Idee weitertreibt oder das, was wir eigentlich verwirklichen wollen, aber
notwendig. Okay. Sind schon mal ein paar super Tipps dabei. Und dann noch sozusagen ganz zum Schluss, wo siehst du dich in 2 bis 3 Jahren mit deinem Team und deinem Unternehmen?
Oh, ich glaube, wir schreiben hoffentlich jetzt schon kleine Geschichte, die noch ganz wenige mitbekommen. Und ich denke, wir werden anwachsen auf vielleicht ungefähr 100 Leute. Wir werden einen fliegenden Prototypen haben bis dahin. Also das ist dann auch was, das wird man sehen. Und ich bin fest überzeugt, wir sind immer noch in München.
Immer noch in München. Das freut mich natürlich als Landespolitikerin besonders. Wir wollen ja sozusagen auch den Standort weiter stark halten. Und ja, vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Es war sehr spannend. Ich hoffe, auch alle Zuhörerinnen haben genauso viel aus dem Interview mitgenommen wie ich. Und ja, ich drücke euch natürlich ganz fest die Daumen, dass ihr eure Ziele verwirklichen könnt und auch natürlich den Mehrwert, den ihr schaffen wollt für eine klimaneutrale Wirtschaft an der Stelle, klimaneutrales Fliegen, dass ihr das auch realisieren könnt, weil ich glaube, so sehr vielleicht manche das auch gerne manchmal so in der Theorie diskutieren, dass die Menschen plötzlich aufhören zu fliegen und fliegen zu wollen, das habe ich noch nicht wirklich gesehen. Die meisten nutzen es auch immer noch. Und ich glaube, es ist ja immer noch so, dass ein ganz wesentlicher Anteil der ganzen Bevölkerung auf der Welt noch gar nie geflogen ist. Also es gibt da auch noch ganz viel Nachholeffekte, sage ich jetzt mal. Und deswegen glaube ich, es ist der richtige Weg zu sagen, wir müssen das jetzt klimaneutral hinbekommen und die Wege, die wir anders zurücklegen können, natürlich weiterhin auf anderen Wege zurücklegen. Genau.
Und beim nächsten Mal kommt Aurora Tech. Ihr dürft gespannt sein.